Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Zwei Blicke in die Zukunft und einen zurück in die Vergangenheit haben wir heute im Programm. Wie können wir die Literatur von heute für die Nachwelt dokumentieren? Reicht es, gedruckte Bücher aufzubewahren, oder müssen wir womöglich auch sämtliche Tweets und Posts von Schriftstellern und Schriftstellerinnen sammeln? Um solche Fragen ging es auf einer Tagung zur Zukunft des Literaturarchivs. Außerdem hören wir, wie das Theaterfestival im französischen Avignon in diesem Sommer über die Bühne gehen wird. Das Festival hat heute sein Corona-Konzept vorgestellt. Vorher aber der Blick zurück. Es geht zurück zu den Anfängen eines großen deutschen Fotokünstlers. Andreas Gursky kehrt mit einer Ausstellung zurück in seine Geburtsstadt Leipzig. 1955 wurde er dort geboren, zog dann aber schon als Kleinkind mit seiner Familie nach Düsseldorf. Dort studierte Gursky Fotografie an der Kunstakademie und wurde einer der berühmtesten und teuersten Fotografen Deutschlands. Die Ausstellung im Leipziger Museum der Bildenden Künste hat er selbst kuratiert. Er zeigt dort einen Querschnitt durch sein Schaffen, darunter natürlich auch viele seiner ikonischen Farbfotos im Großformat, für die er heute in erster Linie bekannt ist. Carsten Probst, für Gursky ist das also eine Rückkehr in seine Geburtsstadt, in der schon sein Vater und auch sein Großvater als Fotografen gearbeitet hatten. Spielt diese Rückkehr zu den eigenen Wurzeln auch eine Rolle in der Ausstellung?
Ja, Frau Seidel, es spielt eine Rolle, wenn auch rein optisch zunächst eine eher kleine. Sie finden hier in einem der Ausstellungssäle eine Vitrine, in der Erinnerungen an seinen Vater Willi Gursky zu sehen sind, der in der kleinen Stadt Taucha bei Leipzig ein Fotoatelier besaß und Porträt- und Werbefotografie machte. Das setzte er dann nach seiner Flucht in den Westen nach Düsseldorf auch fort. 1955 also war das im Geburtsjahr von Andreas Gursky, der wiederum inzwischen Düsseldorf wohl eher so als seine eigentliche Heimat bezeichnen würde. Jedenfalls lebt er da schon sehr lange. Trotzdem, Frau Seidel, wirft eben diese kleine eingebaute Bezugnahme auf seinen Vater doch ein etwas anderes Licht auf Gurskys Bilder insgesamt. Natürlich verdankt seine Fotografie sehr viel dem Einfluss von Bernd und Hilla Becher, bei denen er in Düsseldorf studiert hat. Aber wenn Sie jetzt Gursky erzählen hören, dass er zum Beispiel die Bilder so sieht, dass sie als Bilder für ihn funktionieren müssen, dass er in seiner Anfangszeit, wie er sagt, das ganze Handwerk auch von seinem Vater gelernt hat oder auch, dass sein Vater die Malerei immer hoch geschätzt hat, dann wirken diese ikonischen Großformate, von denen Sie ja auch eben sprachen, eben nicht nur malerisch, sondern sie wirken auch so kalkuliert in ihrer Fernwirkung, so wie es beispielsweise in der Werbeästhetik ja auch gang und gäbe ist, was jetzt nicht despektierlich sein soll, sondern es ist eben gerade diese kritische Vermischung dieser Sphären von kommerziellem und malerischem Bild, glaube ich, die Gurskys Fotografie so charakterisiert und die er ja auch oft inhaltlich in seinen Bildern zum Thema macht.
Mhm. Gursky hat die Ausstellung, wie gesagt, selbst kuratiert. Wie also schaut er auf sein eigenes Werk?
Ja, bestimmte Muster lassen sich wiedererkennen, die ständig so miteinander korrespondieren. Zum einen diese Vorliebe für das Erhabene, diese monumentalen, fast übernatürlichen Überblicke über Landschaften, Menschenmassen oder auch Massen von Dingen. Berühmt zum Beispiel in dieser Aufnahme eines Warenlagers von Amazon oder dieses Gewimmel in der Chicagoer Börse. Dann zum zweiten sein Interesse für Ordnungssystem. Also wie ordnet sich diese scheinbar chaotische Welt, diese überlange Anzeigentafel am Frankfurter Flughafen beispielsweise, auch ein riesiges Querformat mit Hunderten von Destinationen zeigt sowas wie die Ordnung im Chaos. Genauso wie der überlange Plattenbau in Paris, Montparnasse oder der Überblick über ein chaotisches Stadtviertel in Tokio. Und drittens eben dieses fotografische Interesse für Kunst, vor allem für Malerei. Eine überlange Malerei von Barnett Newman oder von Jackson Pollock oder ein Gewässer in Nahaufnahme, das auch wie malerisch erscheint. Also überall mischt sich Chaos mit Ordnung und gibt so ein erhabenes Fragezeichen an die Gegenwart. Fast schon romantisch.
Jetzt haben Sie schon eine ganze Reihe an Werken aufgezählt. Die Spannbreite der Werke in dieser Ausstellung ist recht groß. Es gibt sehr alte, noch analoge Fotografien, aber auch ganz frische, erst aus dem vergangenen Jahr. Gibt es da also auch einen neuen Gursky zu entdecken?
Ja, bei den analogen Fotografien ist, glaube ich, interessant, so aus den 80er Jahren, wo er dann gerade als Student fertig war. Das gibt schon noch so einen Einblick in Themen, die ihn ursprünglich wohl zum Bildermachen gereizt haben. Er sagt ja auch von sich, dass ihm die Digitalfotografie eigentlich sehr gelegen kam, weil er dann von dieser einfachen Abbildung der Realität sich entfernen und lösen konnte. Aber in den analogen Aufnahmen sehen Sie eben Landschaften, die Größenverhältnisse deutlich machen. Zum Beispiel ein kleiner Mensch vor einer riesigen Autobahnbrücke oder der Hafen von Salerno mit vielen winzigen Autos, in die in die Schiffe verladen werden, vor so einer riesigen, erhabenen Berglandschaft. Also das war schon früh angelegt anscheinend. Und in den neuen Bildern scheint er sich wiederum stärker auf so einzelne Details zu fokussieren, weniger auf diese erhabenen Überblicke, so eine Versammlung von Politikern bei einer Filmvorführung oder Schweine, die in ihrem Stall sich unter dem Stroh vergraben haben oder ein Fassadendetail des Hauptsitzes der Firma Apple von Norman Foster in Cupertino. Also diese Details interessieren ihn anscheinend im Moment mehr.
Nach allem, was Sie bisher so erzählen, ist das also eine eher ungewöhnliche Gurski-Ausstellung da in Leipzig?
Also in jedem Fall eine Schau, die interessante Traditionen aufmacht. Also eine andere Tradition vielleicht als die der Industriefotografie in der Becherschule in Düsseldorf. Hier gibt es zwar auch in Leipzig Industriemalerei, aber vor allem ist es eben die Tradition der Malerei der Romantik oder des Symbolismus eines Max Klinger, die hier in Leipzig sehr präsent sind. Also solche neuen Traditionen, das kann für beide Seiten durchaus von Gewinn sein.
Vielen Dank an Carsten Probst für diese ersten Eindrücke aus der neuen Andreas Gurski-Ausstellung im Leipziger Museum der Bildenden Künste. Ab morgen ist sie dann auch fürs Publikum geöffnet. Souvenir de l'avenir, Erinnerung an die Zukunft. Das ist das Motto des diesjährigen Theaterfestivals im französischen Avignon. Und vielleicht dürfen wir dieses Motto auch als optimistischen Kommentar zur Corona-Pandemie verstehen. Vergessen wir nicht, dass es auch mal eine Zeit ohne Pandemie gab und dass es die irgendwann in der Zukunft auch wieder geben wird. In diesem Sommer aber, zur Festivalzeit, da wird das Virus noch nicht verschwunden sein. Die 75. Ausgabe des Theaterfestivals in Avignon, sie soll im Juli aber trotzdem stattfinden. Daran ließ die Festivalleitung heute keinen Zweifel, als sie das Programm und das Corona-Konzept vorstellte. Sehr viel Optimismus also, der womöglich auch die aufgebrachte französische Kulturszene etwas beruhigen soll. Eberhard Spreng mit den Details.
Das Klima, in dem die diesjährige Programmkonferenz des Festival d'Avignon stattfand, kann turbulenter kaum sein. Mittlerweile rund 70 Theater sind besetzt worden und manche sprechen bereits davon, dass sich diese kulturelle Protestbewegung mit sozialen Bewegungen in anderen politischen Bereichen wie Ökologie und Landwirtschaft vernetzen will. Auch Kulturministerin Roselyne Bachelot, die eigentlich an der Pressekonferenz in Avignon teilnehmen sollte, steht im Kreuzfeuer der Kritik. Am Samstag war sie nach Atembeschwerden positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie war zwar 3 Tage zuvor geimpft worden, hatte sich die Infektion aber wohl vorher schon zugezogen. Die Medien zeigen seither immer wieder Bilder von nahen Kontakten mit Künstlern, in der Oper etwa, als sie nach einer fürs Fernsehen veranstalteten Aufführung ohne Publikum den Sängern gratulierte oder bei der Ehrenlegion-Auszeichnung des Sängers Michel Sardou. Leichtsinn wird der Ministerin vorgeworfen. Immerhin hat der Großraum Paris mit einer 550er Inzidenz zu kämpfen. Was dieser Zustand für die Perspektive des Festival d'Avignon bedeutet, erklärten Olivier Py und sein Verwaltungsdirektor Paul Rondin ganz am Ende ihrer Pressekonferenz. Es gibt 2 Szenarien. Unser Traum ist, ein ganz normales Festival zu veranstalten, mit Masken natürlich, dem Desinfektionsgel und allgemeiner Vorsicht. Das andere Szenario wäre ein Festival mit reduziertem Publikum, 30% weniger oder 40, 50, das wissen wir noch nicht. Schon vor einigen Tagen hatte eine neu geschaffene Theatervereinigung in der Festivalstadt die völlige Unklarheit beklagt, mit der das Off-Festival derzeit die Theatershow vorbereitet. Wird es eine abendliche Ausgangssperre geben? Und ab wann? Wie viele Menschen dürfen in die Säle? Unbeantwortete und wohl auch derzeit unbeantwortbare Fragen. Relativ sicher ist, dass jede Aufführung von einem Corona-Lotsen überwacht werden soll. Sorgen bereitet den Verantwortlichen außer den Hygieneregeln in den Theatersälen die Menschenansammlungen, die sich in der kleinen Stadt zu Festivalzeiten immer wieder an einzelnen Hotspots konzentrieren. Festivaldirektor Olivier Py ist, wie er immer wieder schmunzelnd betonte, verhalten optimistisch. Er will, wie auch die Kulturministerin vor Wochen schon betonte, einen Sommer ohne Festival ausschließen. Sein Programm befasst sich in vielen Produktionen mit Frauenthemen. Auch sind über 46% der verantwortlichen Künstler Frauen. Für Olivier Py ist darüber hinaus Diversität eine Verpflichtung für eine Kulturschau wie Avignon.
Très sincèrement, si on ne fait pas un travail actif, volontaire dans le domaine de la diversité et de la parité.
Ganz ehrlich, wenn wir uns nicht proaktiv für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, dann kommen wir nicht vom Fleck. Es reicht nicht zu sagen, gebt mir eine andere Welt und ich gebe euch ein anderes Festival. Wir müssen uns aktiv für andere Weltbilder einsetzen. Wenn wir immer die gleichen Künstler einladen, reproduzieren wir das immer gleiche Weltbild, das des weißen Mannes.
Das sagt Olivier Py, der künstlerische Leiter des Theaterfestivals in Avignon, das in diesem Sommer trotz der Corona-Pandemie stattfinden soll. Eberhard Spreng berichtete. Und wir blicken noch ein bisschen weiter in die Zukunft und fragen, wie könnte es aussehen, das Literaturarchiv der Zukunft? Jetzt denkt man beim Wörtchen Archiv vielleicht nicht unbedingt als erstes an die Zukunft, sondern eher an die Vergangenheit, an alte Schriften und endlose Regalmeter und an verstaubte Karteikarten vielleicht. Aber das ist natürlich ein ziemlich überholtes Bild, denn auch die meisten Archive sind längst in der digitalen Gegenwart angekommen und machen sich Gedanken, wo es in den nächsten Jahren noch hingehen könnte. So auch das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das einen großen Schatz an Manuskripten und Nachlässen von Schriftstellern und Schriftstellerinnen hütet. Wie also könnte und sollte sich dieses Literaturarchiv langfristig weiterentwickeln? Um die Frage ging es heute auf einer digitalen Konferenz. Christian Gampert hat sie verfolgt.
Sind die Archive der Zukunft nur als Cloud vorstellbar? Eher nicht. Ein erdverbundenes wissenschaftliches Institut wie das Deutsche Literaturarchiv ist dem digitalen Lagerplatz in vielen Dingen überlegen, gerade weil es selbst mittlerweile technologisch gut gerüstet ist. Die Marbacher Direktorin Sandra Richter nannte zwei Sammlungslogiken. Die Bibliotheksabteilung sammelt das Aktuelle inklusive Hörbüchern und Computerspielen. Die Archivabteilung sammelt den Kanon. Aber man ist für viel mehr verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der Forschung, die Aufarbeitung von Nachlässen, das Einwerben von Vorlässen, also für Kommunikation. Wer ins Archiv Einlass findet, ist immer umstritten. Die Güte der Entscheidung erweise sich oft erst Jahre später, erklärte der Marbacher Germanist Jan Bürger am Beispiel des Schriftstellers Jörg Fauser. Was genau sammeln die mit öffentlichen Geldern gesponserten Archive und warum? Der Verleger Jo Ländle vom Hansa Verlag machte propedeutisch noch einmal auf das Ableben des traditionellen Literaturbegriffs und das Ausfransen von Kategorien aufmerksam. Zwischen literarischer Fiktion und Sachbuch habe sich mittlerweile ein drittes Geschlecht etabliert, das Ungeordnete, das extrem subjektiv und angreifbar politische Sachverhalte kommentiere und mit einer oft assoziativen Schreibweise die Kommunikation im digitalen Raum abbilde.
Wenn wir bei einem Spoken Poetry Abend so das Aufleuchten des Momenthaften erleben, wenn wir bei irgendwelchen Hybridformen im Digitalen diese fluiden Unfassbarkeiten erleben, wenn wir in den sozialen Medien das Flackern des Moments sehen.
Drittes Geschlecht klingt identitätspolitisch natürlich schwer up-to-date und der Literaturkritiker Marc Reichwein von der Welt legte gleich nach. Nicht nur die Literatur, sondern auch das literarische Leben müsse archiviert werden. Also er selber, Kritiken, Internetdiskurse oder auch Plattformen wie Perlentaucher, die letztlich Literaturgeschichte schrieben. Eine halbe Stunde später erzählte der Kritiker Volker Weidermann von seinem Kollegen Volker Hage, der jede von Marcel Reich-Ranitzky auf seinem Anrufbeantworter hinterlassene Botschaft sorgfältig transkribiert habe. Verzeihung, man kann es auch übertreiben. Marc Reichwein jedenfalls forderte, man möge das Barberjacket des Popliteraten Christian Kracht für das Literaturarchiv erwerben, weil da ja auch das Taufkleid von Thomas Mann gelagert sei. Nur so könne man Krachts Marken- und Distinktionsdiskurs verständlich machen. Herzallerliebst. Gerade in der Generation Golf, wieder mal vertreten von dem Kunstkritiker Florian Illies, scheinen sentimentalische und schwer konservative Bedürfnisse lebendig zu sein. Nicht der Text als Fantasieraum, der sich von seinem Autor löst, wird hier als Zentrum der Literatur begriffen, vielmehr werden von Illies Artefakte aus der Biografie aufs Podest gehoben, mit denen man eine Vitalisierung der Geschichte betreiben könne. Längst überfällig die Hinweise der Lektorin und Übersetzerin Marie-Louise Knott, die die Kunst des literarischen Übersetzens ins Archiv integriert sehen wollte. Literatur sei heute crossmedial und transterritorial. Emigranten schrieben oft zwischen den Sprachen.
Ohne Übersetzer wäre Weltliteratur ein leerer Begriff. Und jede Nationalliteratur wäre ohne solche Botenstoffe aus der Fremde arm. Wir können sagen, noch nie wurde so viel übersetzt wie heute.
Noch einmal, was sammeln, was weglassen? Muss man jede pseudoliterarische Blähung im Netz archivieren oder lieber doch Qualitätsmaßstäbe formulieren? Die Berliner Schriftstellerin Katrin Passig schließlich legte minutiös dar, dass Marbach viel zu wenig digitale Quellen sammle. Ein wichtiger Teil der Literatur entstehe heute im Netz, auch wenn er später vielleicht in Buchform erscheine. Passig nannte es das Archivieren des Heuhaufens. Man müsse relativ große Datenmengen verfügbar halten, auch wenn das möglicherweise mit dem Urheberrecht kollidiere.
Christian Gampert über das Literaturarchiv der Zukunft. Um das ging es heute auf einer digitalen Tagung. Eingeladen hatte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Es gibt Fragen, die klingen erstmal sehr einfach, aber wer versucht, sie zu beantworten, merkt, so einfach sind sie gar nicht. Und eine solche Frage stellen wir jetzt.
Endlich mal erklärt.
Was ist ein Dokumentarfilm? Über diese Frage wird derzeit viel diskutiert, denn es gibt Streit um einen sogenannten Dokumentarfilm. Lovemobil heißt dieser Film über das Leben von Prostituierten in Norddeutschland. Preisgekrönt und hochgelobt. Jetzt aber gibt es heftige Vorwürfe gegen die Filmemacherin. Der Film sei nicht authentisch, denn manche Szenen wurden wohl nachgestellt, ohne das entsprechend zu kennzeichnen. Der Film ist deshalb jetzt nicht mehr in der ARD-Mediathek zu sehen und die Kommission des Grimme-Preises, sie hat Lovemobil die Nominierung für diesen wichtigen Fernsehpreis kurzerhand wieder entzogen. Und, wie gerade gemeldet wurde, hat nun auch die Regisseurin den Deutschen Dokumentarfilmpreis, den sie im letzten Jahr mit Lovemobil gewonnen hatte, zurückgegeben. Das also bringt uns zu der Frage, welche Kriterien muss ein Dokumentarfilm eigentlich erfüllen, damit er sich so nennen darf? Rüdiger Sussland, welche Antwort haben Sie als Filmkritiker auf diese Frage?
Naja, ein Dokumentarfilm hat natürlich ganz klassisch erstmal den Anspruch, zu zeigen, was ist. Das ist der große Unterschied zum Spielfilm. Der Spielfilm, klarerweise, der erzählt auch Ausgedachtes, Erfundenes. Dokumentarfilme tun das in der Regel nicht. Was Dokumentarfilme aber sehr wohl tun, das ist, dass sie inszenieren und dass sie auch nachstellen. Wir kennen alle das Reenactment, das ist etwas, was bei Fernsehdokumentationen ganz üblich ist. Man muss auch die Dokumentation und die journalistische Reportage nochmal vom Dokumentarfilm unterscheiden. Ein Dokumentarfilm, also in der Regel fürs Kino gemacht, in der Regel mindestens mal 60 Minuten lang, das ist natürlich ein Film, der eine persönliche Handschrift auch hat. Und da geht es schon los. Persönliche Handschrift eines Autorenfilmers, einer Autorenfilmerin bedeutet ja, dass lauter subjektive Entscheidungen getroffen werden. Mit ganz banalen Dingen beginnt es, wo stellt man die Kamera hin, wie wird geschnitten, gibt es Musik, gibt es einen Kommentar und so weiter. Das sind überall Elemente des Persönlichen, des Subjektiven. Das könnte alles auch anders sein. Und über diese gewissermaßen Willkür, die auch hinter einem Dokumentarfilm steht mit diesem Objektivitätsanspruch, das vergisst man sehr oft, diese Willkür, die dahinter liegt. Und man glaubt, alles ist wahr, was da gezeigt wird. Das stimmt aber nicht.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Inszenierungen im Dokumentarfilm durchaus auch üblich sind. Aber wo genau muss da die Grenze gezogen werden? Welche Art von Inszenierung ist im Dokumentarfilm erlaubt und welche vielleicht nicht mehr?
Ja, also erstmal noch einen Blick in die Geschichte. Tatsächlich sind Inszenierungen absolut üblich und das ist frühen 20er Jahren, als es noch Stummfilm gab. Wir denken an diesen berühmten, legendären Nanook of the North über die Eskimos von Robert Flaherty. Das ist ein Film, der ist über weite Strecken inszeniert und gilt gleichzeitig als der erste Meilenstein des Dokumentarfilms. Worauf es, glaube ich, ankommt, im Prinzip, das ist, dass man diese Inszenierung sichtbar macht, dass man ein Nachstellen in irgendeiner Weise sichtbar macht. Da genügt dann auch, dass man zum Beispiel im Abspann des Films das kennzeichnet. Und das kennen wir eigentlich ziemlich oft, dass da Sachen nachgestellt werden. Gleichzeitig liegt natürlich eine gewisse Form der Ungewissheit in der Natur der Sache und auch ein gewisser Echtheitsglaube. Das heißt, wenn das Publikum von Anfang an mitgeteilt bekommt, nicht alles ist die Wirklichkeit, was wir hier sehen, und gleichzeitig soll aber ja Wirklichkeit erzählt werden, dann schaut das Publikum da ganz anders drauf. Und man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Dokumentarfilme, wie auch Love Mobile, der jetzt umstrittene Film, den gehen jahrelange Recherchen von Autoren voraus, wo wirklich in der Wirklichkeit recherchiert wird und Tatsachen nur deswegen inszeniert werden, weil man sie nicht in echt wiedergeben kann, weil zum Beispiel Protagonisten nicht bereit sind, mitzumachen oder nicht gefilmt werden dürfen, um sie zu schützen. Das alles sind legitime Anliegen. Insofern sind es ganz große Grauzonen und es gibt hier nicht schwarz und weiß.
Und es gibt ja natürlich auch zahlreiche Mischformen, also Filme, die irgendwo an der Grenze liegen zwischen Dokumentarfilm und Fiktion. Manchmal ist zum Beispiel auch die Rede vom künstlerischen Dokumentarfilm. Wo genau ist da die Grenze zu ziehen? Ab wann ist ein Film kein Dokumentarfilm mehr und sollte auch nicht als solcher ausgegeben werden?
Ich glaube, die Ehrlichkeit, der ehrliche Umgang des Publikums, gewissermaßen mit dem Publikum, des Regisseurs, gewissermaßen der Zuschauervertrag, der ist hier die Hauptsache. Ein anderes Kriterium gibt es nicht wirklich, denn es gibt ja auch den sogenannten Hybridfilm. Es gibt die Mockumentary, es gibt den Essayfilm. Und in Zeiten von Fake News ist das natürlich, da sind wir besonders sensibel dafür. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass wir den Begriff der Authentizität und der Wahrheit nicht zu einem Fetisch machen. Es geht um Tatsachen beim Dokumentarfilm, aber es ist immer klar, es ist ein persönlicher Blick, es ist eine Sichtweise, es ist oft auch ein kommentierender Blick auf diese Tatsachen. Und das macht den Dokumentarfilm aus, gerade da, wo er besonders gut ist.
Vielen Dank an Rüdiger Suchsland. Er hat uns das Genre des Dokumentarfilms endlich mal erklärt. Und Michael Köhler sagt uns, was heute sonst noch wichtig war in der Welt der Kultur.
Im Filmklassiker Wer hat Angst vor Virginia Woolf, da spielte er 1966 an der Seite von Elizabeth Taylor und Richard Burton. Dafür wurde er als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Der US-Schauspieler George Segal ist gestern im kalifornischen Santa Rosa an den Komplikationen einer Herz-Bypass-Operation gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Bis 2010 spielte er in mehr als 50 Filmen mit, darunter In die Brücke von Remagen, Die Eule und das Kätzchen mit Barbara Streisand, Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen mit Goldie Hawn und Das Geld liegt auf der Straße mit Jane Fonda. Segal war auch durch seine zahlreichen Fernsehrollen bekannt, seit 2013 etwa als schrulliger Großvater Albert Pops Solomon in der Comedy-Serie Die Goldbergs. In der Debatte um die als Raubgut der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen in deutschen Museen hat sich Außenminister Heiko Maas für Restitutionen stark gemacht. Zu einem aufrichtigen Umgang mit der Kolonialgeschichte gehört auch die Frage der Rückgabe von Kulturgütern, sagte Maas, der als Ressortchef auch für die auswärtige Kulturpolitik zuständig ist. Das, so Maas weiter, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das Aquarell Kauernder weiblicher Akt von Egon Schiele aus dem Kölner Museum Ludwig wird an die Nachfahren von Heinrich Rieger Wien zurückgegeben. Das hat der Rat der Stadt gestern beschlossen. Das Aquarell befand sich ursprünglich im Eigentum des Zahnarztes Heinrich Rieger. Er hatte eine bedeutende Sammlung der Wiener Moderne aufgebaut, darunter über 100 Zeichnungen von Egon Schiele. Rieger wurde 1938 von den Nationalsozialisten verfolgt, 1942 nach Theresienstadt deportiert und ermordet. 1966 erwarb der Verein der Freunde des Wallraf-Richartz-Museums das Aquarell von einem Eigentümer aus Brasilien. Abschließend konnte nicht ermittelt werden, wann und wie der Sammler Rieger das Werk verloren oder abgegeben hat. Aufgrund unklarer Quellenlage haben sich die Stadt Köln und die Erben von Heinrich Rieger darauf verständigt, die beratende Kommission anzurufen, die die Rückgabe empfohlen hat. Und noch eine Personalie. Achim Bonte, der Germanist, wird neuer Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin. Das hat der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute einstimmig entschieden. Bonte folgt damit auf Barbara Schneider-Kempf, die nach 17 Jahren an der Spitze der größten wissenschaftlichen Universalbibliothek Deutschlands in den Ruhestand geht. Von 1996 bis 2006 war Bonte an der Universitätsbibliothek in Heidelberg am Neckar tätig. Zunächst als Fachreferent, zuletzt als stellvertretender Direktor. Und soweit die Kulturmeldung.
Michael Köhler, vielen Dank. Doch keine Ruhetage über Ostern. Die jüngste Kehrtwende in der Corona-Politik beschäftigt gleich die Kollegen und Kolleginnen in den Informationen am Abend ab 10 nach 6. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin und für Ihr Interesse an Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.